Ich kann da ganz genau sagen, wie es weitergeht. Die Wölfe werden weiterhin abgeknallt werden. Die Bauern glauben, es wird ihnen geholfen. Sie werden aufgeben. Das heißt, die Almwirtschaft wird sterben. Und schuld daran ist nicht der Wolf, sondern schuld daran sind die eigenen Interessensvertreter, die jetzt massiv gegen Herdenschutz vorgehen, die den Herdenschutz beenden wollen in Österreich. Und geht der Herdenschutz, gehen die Bauern. Das ist ganz klar.
Hier ist der Wolfspodcast, die Stimme unserer wilden Wölfe, von und mit Sabine Sebald.
Ja, dann freue ich mich, dass ihr da seid und begrüße euch ganz herzlich. Ich habe mir heute jemanden eingeladen, der schon in Folge 42 mein Gast war. Und ich bin super glücklich, dass wir jetzt vor der Sommerpause noch einmal die Gelegenheit haben, miteinander zu sprechen. Und es wird über viele wichtige Dinge zu sprechen sein. Hallo und herzlich willkommen, Wölfe in Österreich. Hallo.
Hallo.
Wie immer sagen wir deinen Namen nicht, dafür gibt es gute Gründe, aber so bist du halt bekannt, auch auf deinem YouTube-Kanal Wölfe in Österreich, und deinen Namen muss ich mir jetzt einfach mal verkneifen. Ich darf dich jetzt nicht beim Namen nennen, das ist auch gut so. Nach wie vor ist es so, dass du dich sicherer fühlst, oder? Dass du dich freier fühlst, wenn du unter Pseudonym nur agierst in der Öffentlichkeit?
Das ist natürlich der eine Punkt, wobei erst gestern ich wieder auf Facebook öffentlich unter meinem Pseudonym bedroht wurde. Eine Person, deren Namen ich nicht nennen möchte, hat mich diverse Dinge genannt, die ich auch nicht hier nennen möchte, und würde mich am liebsten so wie die Wölfe zum Abschuss freigeben.
Das wurde über dich geschrieben?
Ja, gibt auch einen Screenshot.
Und wirst du das irgendwie juristisch verfolgen?
Bin noch nicht ganz sicher, aber schauen wir mal.
Vielleicht sollten wir damit mal anfangen, weil ich glaube, wir dürfen uns auch nicht zu viel bieten lassen. Ne?
Ja, das wurde mir auch von diversen anderen Personen auch so vermittelt.
Dann lass uns doch heute mal einsteigen mit ein paar Worten zur letzten Folge. Du hast das ja bestimmt mitbekommen. Ja, du hast es mitbekommen, weil wir haben ja auch darüber gesprochen und du hast da, glaube ich, auch sogar eine Presseerklärung rausgegeben. Wir haben uns das neue Züger-Buch vorgenommen und die Thesen darin einem Faktencheck unterzogen. Angelus De Canella war mein Gast von Wolf Facts Schweiz. Er hat da ganze Arbeit geleistet. Das war eine lang geplante Aktion, die offenbar Wirkung gezeigt hat. Die Buchpräsentation in Chur, die lief nämlich überaus mäßig für den Kaktusbiologen. 40 Gäste waren anwesend. Ich habe das schon bei Instagram und bei Facebook darüber berichtet. 10 oder sogar noch mehr waren von uns da. Züger hatte keine Fragen zugelassen. Das fanden wir sehr eindrücklich. Er wolle, so sagte er beim Rausgehen, keine polemischen Diskussionen an diesem Abend haben. Dann hat er ja gewusst, dass wir da waren, und er wusste, dass sein Buch in die Diskussion kommt. Gut so. Das ist erst der Anfang übrigens. Und bis jetzt ist das Medienecho übrigens auch relativ überschaubar. Ich habe gerade noch mal mit Angelo mich abgestimmt. Also heute ist Mittwoch, der 18. Juni 2025. Es ist ja gerade 18 Uhr. Und bis jetzt hat eigentlich kein Medium in der Schweiz über dieses Buch berichtet, schon gar nicht über diese Präsentation. Klar, es gibt so ein paar Wolfsgegnerseiten, die verlinken das irgendwie und loben das auch sehr, aber so richtig das große Medienecho, das ist bis jetzt ausgeblieben. Und die Kommentarfunktionen auf den Kanälen vom Züger sind auch eingeschränkt. Weißt du, wie das Buch bei euch in Österreich ankommt?
Also wie das Buch selbst ankommt, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass der Herr Züger von unserer Landwirtschaftskammer hofiert wird. Er wird präsentiert als Experte in diversen klassischen Medien, Online-Medien und sogar im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Leider wird er auch dort ungefiltert zitiert. Auf Rückfrage mit dem ORF bekam ich die Antwort, dass es ja schließlich und endlich nur die Meinung des Herrn Züger sei und sich jeder selbst ein Bild machen müsse. Was aber natürlich sehr schwer ist, wenn der Herr Züger dort als Experte für Wölfe präsentiert wird.
Ich glaube, der ORF verkennt auch einfach den Umstand, dass es hier nicht um Meinung geht, sondern ja um Fakten, ne? Also das geht hier um blanke, pure Realität, um die Wahrheit, um Fakten, um Wissenschaft. Das sehen ja die nicht ein, oder?
Das ist deren Argumentation, mit dem sie ihre Berichterstattung rechtfertigen können. Also da geht es rein darum, dass die Berichterstattung gerechtfertigt wird.
Okay.
Ich habe auch schon einmal geschrieben, dass bei ORF Science im Online-Forum unter einem wissenschaftlichen Bericht über Wölfe, wo es wirklich um wissenschaftliche Daten gegangen ist, wieder unser Landwirtschaftsminister, der Herr Totschnig, zitiert wurde, dass die Wölfe die Scheu verlieren, dass sie in die Städte kommen und dass sie deswegen gejagt werden müssen. Auf ORF Science.
Ich bin irgendwie sprachlos.
Der ORF hat mir mit demselben Argument geantwortet, ja, das ist ja nur eine Meinung, die in der Diskussion quasi wichtig ist. Ich habe dann erwidert, dem ORF, Meinung ist keine Wissenschaft.
Ja. Richtig, das ist, glaube ich, das Einzige, was wir tun können. Wir müssen da immer schön gegensteuern und du musst vor allen Dingen auch wirklich stark bleiben und in Österreich die Flagge hochhalten für die Wissenschaft, für Fakten und gegen Desinformationen. Das sind ja gezielte Desinformationen, die hier gestreut werden, um halt auch die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Aber ich glaube eben halt, dass wir mit dieser Aktion was erreicht haben, zumindest in Österreich und wahrscheinlich auch in Deutschland und vielleicht ein bisschen das Bewusstsein bei einigen dafür geschärft haben. Was können wir jetzt noch tun, dass das in Österreich ähnlich läuft? Also müssen wir noch irgendwas machen? Sollten wir noch irgendwo hinschreiben? Oder gib mir mal einen Tipp. Ich bin gerne bereit, auch zu helfen.
Also grundsätzlich wird ja sehr stark argumentiert und auf das können wir auch später noch eingehen, seitens der Landwirtschaftskammer und seitens der Politik, dass nicht nur den Bauern geschadet wird, sondern dem Tourismus, weil sich ja die Menschen aus Deutschland zum Beispiel vor Wölfen so fürchten, ja, dass sie bei uns ihre Urlaube absagen.
Okay, da müssen wir später gleich nochmal drauf zu sprechen
kommen. Ja, vielleicht können wir auf dieses Thema noch im Detail eingehen.
Unbedingt, das machen wir.
Aber es geht nicht nur um den Herrn Züger, es gibt noch andere Personen, wie einen Herrn Weiler, der bei euch in Deutschland durch die Lande zieht, und auch noch einen Rechtsexperten, der als Wolfsrechtsexperte präsentiert wird, den Nora, der bei uns verantwortlich ist für die Abschussverordnungen, für die Rechtfertigung der Abschussverordnungen, die es verhindert, dass die NGOs Einspruch einlegen können gegen diese Verordnungen.
Wahnsinn. Also wir werden auf jeden Fall uns den Weiler demnächst auch vorknöpfen. Das hat Angelo schon angekündigt und noch weitere Verbreiter von Desinformationen der Reihe nach und in demselben Stil wie jetzt den Züger. Und von daher, ich glaube, wir dürfen da einfach nicht locker lassen. Wir müssen dagegen steuern und ich bin sicher, dass bei zumindest bei den Journalisten zunächst erstmal ein Umdenken passiert, wenn man da nur oft genug darauf hinweist. Es geht hier um Wissenschaft, es geht nicht um Meinung. Ne? Noch einmal.
Da darf ich noch einen im Bunde nennen, den Herrn Dr. Hackländer, der als Lobbyist der Jägerschaft unterwegs ist, den ich noch durchaus als seriösen Wissenschaftler gesehen hätte, aber mit seinen Methoden, und das macht ja auch der Züger sehr gern, mit der Methode des Cherrypickings, dann Fakten, die ihm nicht gefallen, einfach ausklammert in seiner Argumentation.
Ja. Beim Hackländer ist, glaube ich, das Problem, dass der ja ultra seriös rüberkommt, weil der ist ja Professor an der Uni Wien, richtig?
Ja, an der BOKU, glaube ich.
Ja, Wahnsinn. Also, aber der sucht sich genau die Sachen raus, die er haben will und legt die so aus, wie sie ihm passen. So war das bei dem, oder?
Ja. Ja. Ist auch Grundlage für die Rechtsgutachten, Grundlage für die Abschussverordnungen. Er wurde einmal, also das weiß ich, Kontakte mag ich da jetzt nicht nennen, aber es wurde ihm auch einmal gesagt, weil er eben öffentlich gesagt hat, man kann ja die Almen nicht einzäunen, dass es ja nicht darum ginge, die Almen einzuzäunen, sondern die Schafe. Ja. Und daran erkennt man, wie wenig eigentlich sich der Herr Hackländer mit Herdenschutz beschäftigen will. Es ist ihm nur ein Anliegen, die Abschüsse zu rechtfertigen.
Dann lass uns doch jetzt an dieser Stelle noch mal kurz über das EuGH-Urteil sprechen. Das ist im Juni ja jetzt rausgekommen. Du hast auf deinen Social-Media-Kanälen darüber berichtet. Magst du noch mal kurz zusammenfassen, was genau dieser der Inhalt dieses viel zitierten EuGH-Urteils ist?
Also zum einen stürzen sich natürlich die Wolfsgegner auf einen Satz dieses Urteils, dass es quasi auch erlaubt ist, wenn die Art als gefährdet eingestuft ist, dass Wölfe geschossen werden dürfen.
Ja, genau.
Und jetzt kommt das Ja-Aber, eben dieses berühmte Cherry-Picking, was die anderen weggelassen haben, ist, es gibt dafür bestimmte Bedingungen. Und die erste Bedingung ist eine nationale Beurteilung des Erhaltungszustands, der vorrangig ist. Der günstige Erhaltungszustand ist quasi das oberste Ziel. Und dieser Erhaltungszustand muss auf nationaler sowie auch regionaler Ebene gegeben sein. Das ist das eine. Das andere ist, wirtschaftliche und kulturelle Faktoren, wie eben die Almwirtschaft, sind kein Ersatz für Artenschutz. Das heißt, die Nutztierhaltung kann beim Maßnahmenplan relevant sein, ändert aber nichts an der Schutzverpflichtung bei einem ungünstigen Erhaltungszustand.
Ja.
Grenzüberschreitende Wanderungen dürfen nur zählen, wenn sie regelmäßig stattfinden, also Migration von Wölfen sozusagen. Wenn es wissenschaftliche Belege in wissenschaftlicher Zusammenarbeit mit wissenschaftlichem Monitoring mit den entsprechenden Staaten gibt.
Okay.
Ja, und wenn man sich das Urteil gegenüber Estland im Detail ansieht, wo eben die Forderung nach dem Abschüssen gekippt worden ist, dann ist es klar, dass wenn die nationale Population von Wölfen gefährdet ist, noch IUCN, und der wissenschaftlich dargestellte günstige Erhaltungszustand nicht gegeben ist, dann darf auch nicht geschossen werden. Und alle diese Faktoren werden in der Argumentation unserer Politiker, die sich öffentlich hinstellen und behaupten, jetzt können Wölfe geschossen werden, jetzt können wir wolfsfreie Zonen machen, jetzt können wir Wölfe präventiv abschießen, alle diese Urteile, die dort gefällt worden sind, werden weiterhin ignoriert und es wird weiter gelogen in den Medien.
Es ist unglaublich, wie das Urteil hier auch bei uns aufgenommen wurde. Also in der Regel wurde es natürlich sachlich besprochen und ich habe tolle Abhandlungen darüber gelesen, die das sehr, sehr sorgfältig eingeordnet haben. Aber natürlich hat der Präsident des Deutschen Jagdverbands wieder mal, Helmut Dammann-Tanke, gleich über die Jagdzeitschrift Pirsch seine Lesart verlauten lassen. In diesem Beitrag hat er das Bundesumweltministerium aufgefordert, den günstigen Erhaltungszustand für den Wolf endlich auf Populationsebene und grenzübergreifend zu beurteilen. Damit müsste die Bundesregierung den günstigen Erhaltungszustand des Wolfes für ganz Deutschland jetzt an die EU-Kommission melden. Davon ist Dammann-Tanke überzeugt. Und das sei eine so wörtlich schallende Ohrfeige für das Bundesumweltministerium und seine Hinhaltetechnik. Also in Deutschland wird die Rhetorik auch schärfer in Sachen Wolf. Da werden auch solche Urteile einfach ausgelegt nach Gutdünken, so wie man das gerne hätte und wie man sich das so in seiner Traumwelt vorstellt. Und wieder einmal federführend ist hier bei uns der ausgerechnete Präsident des Deutschen Jagdverbandes. Finde ich eindrücklich.
Naja, bei uns halten sich die Jäger etwas zurück und deren Rolle wird auch immer deutlicher, wenn es um diese Abschüsse geht. Ich darf kurz das Beispiel einer Alm in Tirol, der Seduca-Alm, einbringen, wo am 10.06. laut Medienberichten Schafe gerissen wurden, die aufgetrieben wurden auf diese Alm, in vollem Bewusstsein der Bauern, dass dort der Wolf, zumindest ein Wolf ansässig ist oder in der Gegend herumläuft. Die Weidetierhalter haben ihre Tiere ohne Herdenschutzmaßnahmen auf die Alm getrieben. Und es ist sogar so, dass dort die Schafe mehrere Tage unbeaufsichtigt bleiben, ohne irgendeine Überwachung.
Ohne Hunde auch und so?
Gar nicht. Also es gibt null Herdenschutz dort.
Okay.
Und die Bauern haben das gewusst. Es kam natürlich zu Rissen, weil nachgewiesen ein Wolf dort in der Gegend war. Es gab sogar davor, bevor die Schafe aufgetrieben wurden, ohne dass dieser Wolf in irgendeiner Art und Weise irgendeinen Schaden angerichtet hat, für diesen Wolf einen Abschussbescheid, warum auch immer.
Das gibt's nicht.
Die Bauern haben aufgetrieben, der Wolf hat die Schafe gerissen, etliche Bauern haben jetzt wieder abgetrieben, aber es gibt noch immer Bauern, die die Schafe immer noch ungeschützt auf der Alm gelassen haben. Die Geschichte geht weiter, nach Tiroler Medien, Tiroler Tageszeitung konnte man heute entnehmen, dass eine Wanderin beim Wandern auf dieser Alm Kadaver gefunden hat, die dort liegen gelassen wurden und ein Kadaver eines Lamms sogar mit Steinen beschwert wurde, offensichtlich um den Wolf anzulocken und um ihn dann schießen zu können.
Oh weia.
So die Vermutung. Ja,
das ist verboten, ne?
ja, Kadaver liegen lassen sowieso. Mhm. Und auch ist der Bauer für den Schutz seiner Tiere zuständig. Also er muss seine Tiere schützen.
Ja.
Und die Tiere sind nachweislich in einem Gebiet, wo der Wolf umherzieht, ungeschützt.
Weiß man denn, was aus dem Wolf jetzt geworden ist? Wurde der unterdessen schon abgeschossen?
Keine Ahnung. Okay. Bisher noch keine Meldung dazu. Mhm. Aber ja, die Bauern werden wahrscheinlich alles daran legen, dass auch dieser Wolf geschossen wird. Es wird der nächste kommen und es wird wieder dasselbe passieren.
Die Landesbehörden, die haben ja diesem Abschuss stattgegeben, weil diese Alm als nicht schützbar vor Wölfen ausgewiesen wurde. Stimmt das?
Das ist bei fast allen Almen in Österreich so, dass sie als nicht schützbar gelten. Wenn man in die Schweiz schaut und sich die topografischen Karten ansieht, dann wird man feststellen, dass ähnliche Almen in der Schweiz ohne Probleme geschützt werden.
Wie würde man das in dem Fall machen dann? Wie sieht der Herdenschutz auf solchen schwierigen Gebieten aus?
In diesen Gebieten wird es nicht anders gehen als geführte Weidehaltung, also diese mit Hirten, mit Hunden, mit Nachtpferch.
Okay.
Und dass dann der Hirte auch eine Unterkunft bekommt, in der er dann auch bei den Schafen verbleiben kann, die Versorgung der Hirten dort gewährleistet wird, etc.
Aber darauf wollen die sich nicht einlassen, da oben?
In Tirol, nur um das nur kurz abzurunden, wird die Landwirtschaftskammer jetzt sämtliche Pilotprojekte, die die letzten Jahre erfolgreich durchgeführt wurden, auf allen Pilotalmen gab es, Projektalmen muss man sagen, gab es keine Risse. In Gebieten, wo rundherum Risse geschehen sind, auf Almen, die als nicht schützbar eingestuft wurden. Mhm. Also es ist nachweislich möglich. Mhm. Das Argument, für ganz Tirol würde der Herdenschutz 20 Millionen Euro kosten, das wollen wir uns nicht leisten. Deshalb werden wir die Wölfe abschießen. Es gab in einer Sitzung anscheinend eine Anmerkung eines Vertreters der Bauern, der gesagt hat, ja, aber wenn dann trotzdem Schafe gerissen werden, werden die Bauern wieder abtreiben oder erst gar nicht auftreiben, weil der Abschuss alleine wird's nicht richten. Mhm. Ja, wenn man sich die Populationen in Italien, Slowenien etc. anschaut, von dort kommen unsere Wölfe. Und die werden nicht aufhören, von dort zu kommen, dann weiß man, dass der Abschuss kein Mittel zum Herdenschutz ist.
Ganz kurz zum Verständnis. Herdenschutz wird bei uns in Deutschland oder ist möglich aus EU-Töpfen zu bewerkstelligen. Ist das bei euch nicht so? Also das würde ja, sage ich mal, euren Haushalt gar nicht belasten, wenn ihr da die entsprechenden Töpfe mobilisieren würdet.
Das ist richtig, aber die sogenannten GAP-Strukturen, die bei uns vorherrschen, das sind diese Töpfe, die da vergeben werden, die Zuordnungen, wie das Geld verwendet wird, die sind jetzt so geändert worden, dass für Herdenschutz nichts abgeholt wird und auch nichts ausgegeben wird. Die Bundesländer werden jetzt nach und nach die Förderungen einstellen,
okay,
weil das Argument ist, wir können jetzt Wölfe abschießen, wir wollen sowieso wolfsfreie Zonen, wir wollen präventiv abschießen. Das ist derzeit der Tenor der Politik in den Medien. Ob das rechtswidrig ist, ob das umsetzbar ist, ist denen völlig egal. Es ist sogar klar, dass sie diese kleinen Bauern nicht haben wollen, weil wenn sie diese Förderungen bzw. dieses Geld, diese 20 Millionen, wie es in Tirol kolportiert wird, nicht in die Hand nehmen, dann werden die Bauern eben aufgeben.
Ja.
Aber sie haben 20 Millionen gespart und das ist der Fokus der Politik.
Also es ist nicht nur gefühlt so, es ist tatsächlich so, dass sich die Situation in den letzten Monaten in Österreich extrem verschärft hat.
Die Aussagen werden immer offensiver und immer absurder.
Das hängt natürlich auch mit der Herabsenkung des Schutzstatus zusammen wahrscheinlich, ne?
Ja, jetzt glauben sie können sich alles, erlauben wie bisher.
Ja. Ganz kurz nochmal, bevor wir jetzt noch tiefer eintauchen in das Thema Österreich. Wie viele Wölfe gibt es aktuell bei euch?
Die Population sank von 2023, wenn man die Individuen zählt, was natürlich für die Population jetzt nicht so wichtig ist, ist von 2023 die Anzahl der Individuen von 104 auf 102 zurückgegangen in Österreich. Die Anzahl der Rudel ist mittlerweile gestiegen. Aber natürlich ist klar, dass in Österreich illegal massiv gejagt, geschossen wird, weil wir sonst schon an die 1000 Wölfe hätten und viel, viel mehr Rudel natürlich.
Und wie sieht es mit der Anzahl der Übergriffe auf Weidetiere aus?
Die sind tatsächlich rückläufig. Wobei, wenn man sich den Bericht des Österreich-Zentrums ansieht, die Politik behauptet natürlich in den Medien, dass die Abschüsse Wirkung zeigen in Kärnten und Tirol. Das ist nicht nachweislich so, denn in Kärnten beispielsweise wurden hauptsächlich Risikowölfe oder eigentlich ausschließlich Risikowölfe abgeschossen, die nie ein Nutztier gerissen haben.
Ja. Dann lass uns doch gleich mal über Kärnten sprechen. Wie viele Abschussverordnungen gibt es aktuell oder gab es in der letzten Zeit? Wie viele Wölfe wurden schon getötet? Gib uns mal einen kurzen Überblick, damit wir eine Vorstellung haben, was da bei euch los ist.
In Kärnten wurden in den letzten drei oder vier Jahre, über 600 Abschussbescheide ausgestellt.
600? Ach du meine Güte.
Es wurden in derselben Zeit 23 Wölfe getötet, geschossen. Wenn ich diese Zahl mit Deutschland vergleiche, dann wurden in 23 Jahren in Deutschland gerade einmal 19 Wölfe offiziell geschossen.
Diese 600 Verfügungen.
Nur in einem Bundesland.
In einem Bundesland. Also aus welchen Gründen wurden die verfügt?
Der Wolf zum Beispiel wird als Risikowolf eingestuft in Kärnten, wenn er sich auf 200 Meter einer Wildtierfütterung nähert.
Also im Wald?
Ja.
Dort, wo Wildtiere gefüttert werden, wenn er sich da nähert?
Auf 200 Meter einem Bauernhof, einem Bergbauernhof. Wenn sich der Wolf in der Nacht diesem Gebäude auf 200 Meter nähert, ist er ein Risikowolf.
Okay.
Und diese Zahl oder diese Entfernung 200, kann man sich denken, von welchem Herrn die stammt? Unserem Lieblingsbuchautor?
Der hat die 200 Meter.
Sind diese 200 Meter irgendwo einmal gefallen. Denn die gibt es in sonst keiner Expertise. Wenn man sich die wissenschaftlichen Arbeiten von zum Beispiel Gesa Kluth, von Ilka Reinhardt, von Dr. Felix Knauer und diversen anderen Wissenschaftlern ansieht, dann ist ein Verhalten eines Wolfes erst problematisch, wenn er sich unter 30 Meter offensichtlich mit aggressivem Verhalten einem Menschen nähert. Da steht nichts von Gebäuden, menschlichen Strukturen oder Fahrzeugen und dergleichen.
Wie kommen all diese Sachen denn bei euch in der Bevölkerung an? Kippt da langsam die Stimmung gegen den Wolf? Glauben die Menschen langsam das, was man ihnen da präsentiert? Oder kommen da vielleicht langsam mal Zweifel auf angesichts der vielen Menschen, die ja so wie du auch, sag ich mal, die Wahrheit ans Licht bringen und immer wieder berichten, dass das alles, was da gemacht wird, überhaupt nicht wissenschaftlich ist?
Also tatsächlich ist es so, dass die Rhetorik, das fällt mir speziell in den sozialen Medien auf, extrem verhärtet ist. Also das wird sehr viel schärfer, die Worte, die da fallen, und seitens der Gegner und aber auch seitens der Wolfsbefürworter und Schützer. Und ich merke es auf meiner Facebook-Seite, dass ich einen stetigen Zulauf mittlerweile habe. Also die Leute sind interessiert, die Leute sind pro Wolf, die Leute sind auch pro Herdenschutz. Das haben diverse Umfragen auf Tageszeiten, also auf der Webseite von einer Tageszeitung hat das zum Beispiel gezeigt, dass über 70% bei einer Kärntner Tageszeitung Herdenschutz befürworten anstelle des Abschusses von Wölfen.
Ich habe jetzt irgendwo gelesen, dass der Bauernbund bei euch ein Verbot von Herdenschutzhunden fordert, sowie auch deren Zertifizierung. Stimmt das?
Das wird angestrebt, ja.
Also das heißt, der Bauernbund will Herdenschutzhunde. Ja. Warum? Warum?
Ja, weil sie das nicht bezahlen wollen, weil sie den Herdenschutz weghaben wollen. Die wollen Herdenschutz eliminieren in Österreich, komplett.
Und dazu wollen die Herdenschutzhunde loswerden, obwohl die ja das effektivste Mittel sind? Also ich verstehe das nicht. Also, oder gibt es andere Gründe, warum ausgerechnet Herdenschutzhunde verboten werden sollen?
Gerade bei uns ist es vor allem die einzige oder fast einzige Möglichkeit, auf Almen die Tiere zu schützen.
Eben, genau.
Das Argument ist, ja, die Wanderer sind in Gefahr, wenn sie auf Herdenschutzhunde treffen. Es wird auch ignoriert, dass diese Hunde bei uns zertifiziert werden, genau um diese Konflikte eben zu vermeiden.
Ja. Ja.
Die müssen eine Prüfung absolvieren, wo sie genau auf Verhalten dahingehend getestet werden, sogar wenn fremde Personen in eine Weide über den Zaun klettern. Mhm. Wie verhalten sich diese Hunde? Das wird getestet, da müssen sie eine Prüfung ablegen.
Ja.
Aber das ist natürlich den Gegnern ein Dorn im Auge. Und auch das, wenn das quasi jetzt umgestoßen würde, ja, müsste dann natürlich nicht mehr bezahlt werden.
Okay. Wir sind aktuell am Beginn der Ferienzeit. Österreich lebt in großen Teilen vom Tourismus. Weiß man, inwieweit diese Wolfspolitik, die bei euch da gemacht wird, Einfluss auf den Tourismus im Land hat?
Also Tatsache ist, dass auch hier die Politik behauptet und diverse Verbände, dass die Gäste zum Beispiel aus Deutschland oder Italien bei uns ihren Urlaub absagen würden, weil sie sich nicht sicher fühlen.
Ja. Das kann nicht wahr sein.
Ich darf nur mal daran erinnern, 209 Rudel in Deutschland,
ja.
9 Rudel in Österreich, 3000 Wölfe in Italien, 100 Wölfe in Österreich. Ja. Also diese Argumentation hinkt natürlich, das ist völliger Schwachsinn. Es wird aber immer noch verwendet, um Ängste zu schüren. Ja.
Da wird schon wieder so ein Argument bemüht, was einer realistischen Überprüfung ja gar nicht standhält. Ne? Weil bei uns in Deutschland ist es ja zum Beispiel so, dass wir, ich war selber hier in Mecklenburg, in der Lüneburger Heide und auch in Brandenburg, da heißt es ja, dass die Wölfe eher die Touristen anziehen und nicht verscheuchen. Also das ist eher ein Magnet für den Tourismus, ja. Und übrigens gibt es in den Gebieten, von denen ich hier gerade gesprochen habe, Weidetierhaltung und Herdenschutz mit Hunden. Und das sind Tourismusgebieten, damit haben wir hier durchaus Erfahrung. Und das funktioniert.
Ja, tatsächlich funktioniert das ja auch in der Schweiz, wo, wenn man sich die Agridea anschaut, glaube ich, so heißt die Gesellschaft dort, die für diesen Herdenschutz auch zuständig ist in der Schweiz, auch immer wieder Informationen, Videos, Informationsmaterial herausgibt, wie man sich zu verhalten hat, wenn man solchen Hunden beim Wandern auf der Weide, auf der Alm begegnet.
Richtig.
Das war ein Gewöhnungsprozess, der aber mittlerweile sehr gut zu funktionieren scheint in der Schweiz.
Fass doch noch mal ganz kurz zusammen. Was sind denn jetzt so die Grundregeln für Urlauber, die nach Österreich oder in die Schweiz fahren, in so Gebiete auf Almen, wo möglicherweise Herdenschutzhunde sind? Wie soll man sich da am besten verhalten, wenn man mit Kindern und mit Hunden unterwegs ist?
Ja, zum einen natürlich immer in der Gruppe bleiben. Mal vielleicht stehen bleiben, den Hund reagieren lassen. Der Hund wird auf einen zulaufen, der Hund wird vielleicht bellen, er wird aber sehr schnell feststellen, dass man für die Schafe keine Bedrohung ist, auch kein aggressives Verhalten dem Hund gegenüber zeigen, sondern einfach den Hund einmal sich auschecken lassen und dann auf das Verhalten des Hundes warten. Im Normalfall setzen die Hunde sich dann hin und lassen einen passieren. So habe ich das auch bei der Zertifizierung erlebt. Ja.
Mhm.
Das heißt, die kommen ja auf einen zu, beschnüffeln einen, bellen vielleicht 2-3 Mal, aber setzen sich dann sehr schnell hin und warten eigentlich auf die Reaktion.
Ich habe das auch so erlebt. Ich habe jetzt auch verschiedene Male Schafherden besucht, wo Hunde waren. Die Hunde machen ihre Arbeit. Die werden mit Sorgfalt ausgewählt und ausgebildet und auch zertifiziert mit großem Erfolg. Die kommen mit Menschen klar, also und wenn man sich entsprechend verhält, ist es ja sowieso kein Thema, ne? Ich würde natürlich meinen Hund immer anleihen, weil der würde womöglich da irgendwie die Nähe suchen oder sich das mal angucken wollen. Das wäre natürlich nicht zielführend. Aber so grundsätzlich, wenn man das weiß, dann ist das doch auch in Touristengebieten beim Wandern und so überhaupt kein Problem.
Das ist sowieso ein Faktor, der dazukommt, wenn man mit Hund unterwegs ist, sollte man, egal in welchem Gebiet, wo Wildtiere unterwegs sind, den Hund sowieso anleinen. Und speziell auch auf Almen, wo zum Beispiel Kühe sind, weil die sind wesentlich gefährlicher.
Das stimmt. Da gibt es viel mehr Unfälle. Ja, ja,
ja, ja.
Du hast ja irgendwie herausgefunden, dass es bei uns in Deutschland sogar eine Region gibt, die ganz bewusst mit der Anwesenheit von Wölfen wirbt. Und zwar um Mitarbeiter. Ich habe echt gestaunt, du hast mir das ja geschrieben. Erzähl mal bitte kurz.
Es war ein Netzfund, ich glaube, in Cottbus oder wo?
In Cottbus, ja. Mhm.
Da wird für Ärzte geworben mit dem Slogan, mach es wie der Wolf, komm in die Lausitz und bring dein Rudel gleich mit. Und eben, es wird auch immer gesagt, ja, wenn dann die Wölfe einmal in der Großstadt ankommen, beziehungsweise rund um die Großstadt, siehe Berlin, wenn man sich die Karten vom DBBW anschaut, glaube ich, braucht man sich nicht fragen, wie viele Wölfe es rund um Berlin mittlerweile gibt und auch in der Gegend dort rundherum im Biosphärenreservat Spreewald,
ja,
wo meiner Information nach sogar Radwege durch diese Wolfsgebiete führen. Da kann man sich auf der Karte doch dann anschauen, wenn man auf dem Radweg unterwegs ist, in welchem Rudelgebiet man gerade ist.
Warum auch nicht? Also ich bitte dich, also es ist noch nie vorgekommen, dass Wölfe irgendwie Fahrradfahrer angegriffen haben. Wie gesagt, ich glaube, es ist sehr unwahrscheinlich, überhaupt Wölfe zu sehen, selbst in diesen wolfsdichten Gebieten. Ja, das ist immer noch die Ausnahme, dass man die Wölfe sieht. Die ziehen sich zurück, aber sie kommen eben halt in einer bestimmten, sage ich mal, Klientel doch gut an. Insofern, dass man damit sogar wirbt. Das Karl-Thiem-Klinikum ist das in Cottbus, das mit den Wölfen quasi mit der Werbung und mit Wölfen dem Ärztemangel in der Region entgegentreten will. Und ich finde, das ist ein eindeutiges Zeichen, dass Wölfe durchaus auch in der Lage sind, Menschen anzuziehen. Nicht, wie immer behauptet wird, abzuschrecken.
Naja, ich glaube, das ist noch eine Option, die in der öffentlichen Wahrnehmung noch gar nicht vorhanden ist. Ja. Dass man das quasi umkehrt und sagt, die Wölfe sind kein Risiko, sie sind keine Gefahr, sondern sie sind eine Chance.
Vielleicht ist das ja auch kein Zufall, dass ausgerechnet Ärzte, die ja auch der Wissenschaft verpflichtet sind, sich diesem Diskurs so sachlich stellen, dass sie sagen, wir kommen damit klar und es gibt jede Menge wissenschaftliche Belege dafür, dass das geht. Und deswegen können wir in unserer Zielgruppe bei so intelligenten, aufgeklärten Menschen damit ganz offensiv in die Werbung gehen. Finde ich eindrücklich. Toll, dass du das gefunden hast. Mir ist das gar nicht aufgefallen. Also irgendwie ist das an mir völlig vorbeigegangen. Ich habe das noch mal gegoogelt. Tatsächlich, das gibt es. Und ich finde das von dem Karl-Thiem-Klinikum in Cottbus wirklich großartig, muss ich mal sagen an dieser Stelle.
Ja, es gibt immer wieder Lichtblicke.
Das stimmt. Wenige, aber dann richtig, ne? Also es gibt bei euch auf jeden Fall im Land Hetze, Desinformation, es wird Panik verbreitet. Wer steckt dahinter bei euch?
Ja, ganz klar die Politik, die immer wieder in jedem Satz, der fällt, die Senkung des Schutzstaates als besonderen Erfolg für sich verbucht. Sie schreiben sich das auf die Fahnen und können auch jetzt quasi die Sicherheit der Menschen gewährleisten, weil die ja bedroht wird durch den Wolf. So das Narrativ unserer Politiker.
Wahnsinn. Und es kommt bei euch, das hast du ja auch schon erzählt, auch vermehrt zu Morddrohungen regelrecht. Und teilweise hat es auch schon Gerichtsverfahren gegeben wegen Hetzerei und Drohungen. Kannst du uns dazu was erzählen?
Naja, ein ranghoher Politiker aus Tirol, der auf einer öffentlichen Veranstaltung zum Schießen und Schaufeln aufgefordert hat, wurde gerade eben erst freigesprochen.
Stimmt, das war diese Woche, ne?
Ja, weil er das ja im Schwall seiner Emotionen gesagt hat. Oder haben soll, ja.
Aber er ist ja auch jetzt, sage ich mal, nicht bekannt dafür, dass er Wölfen positiv gegenübersteht. Also, das
absolut nicht. Also es ist ein offen bekennender Wolfshasser, der mit einer Delegation nach Schweden fährt, um dort zu präsentieren, wie toll Schweden nicht die Wölfe managt.
Ja. Wie kam das an? Wie wurde das aufgenommen? Das
ja, es war natürlich unterschiedlich. Eben ein Mitarbeiter der Seilbahnen in Tirol hat mir dann diese Drohungen geschrieben, weil ich noch einmal dieses Zitat aus meinem Video und mein Video dazu, weil das gibt's, er sagt es öffentlich, in einem Video, das über 10.000, fast 11.000 Aufrufe im Internet hat. Mhm. Und da wurde ich ihm dann auch wieder bedroht.
Ach so, und aber grundsätzlich ist bei euch die Stimmung sowieso viel, viel aggressiver als, glaube ich, bei uns in Deutschland, oder?
Ja, es wird immer extremer. Die geforderte Sachlichkeit der Wolfsgegner,
ja,
die suche ich noch immer.
Und wer wird da jetzt genau eingeschüchtert, außer dir und verschiedene andere Menschen, die der Wissenschaft...
Naja, es werden zum Beispiel Bauern eingeschüchtert, die sich für Herdenschutz zum Herdenschutz bekennen, die diesen erfolgreich betreiben. Da werden die Familien, die Kinder bedroht. Es wird damit gedroht, dass die Hunde vergiftet werden und. Also es gibt Morddrohungen, da gibt es auch Gerichtsverfahren, Anzeigen und dergleichen.
Und wie gehen die aus?
Das kann ich dir nicht sagen, weil das wahrscheinlich laufende Prozesse sind. Da habe ich noch keine Informationen dazu erhalten.
Ich hoffe, dass die Rechtsstaatlichkeit noch eine Chance hat bei euch, ja, gerade bei solchen Sachen.
Ja, ich muss das ganz ehrlich sagen, so wie dieser Prozess ausgegangen ist, man kann noch berufen, also die Staatsanwaltschaft könnte noch berufen. Das ist noch nicht heraus, ob das jetzt passiert. Mhm. Aber was muss man noch tun? Mhm. Ja, sag ich mal. Es gibt Urteile gegen Wolfshetzer, die jetzt verurteilt worden sind, die öffentlich auch zum Vergiften von Wölfen aufgerufen haben etc. Mhm. Da gibt es Urteile gegen solche Personen, aber eben gegen einen ranghohen Politiker nicht.
Okay. Wie sieht es bei euch aus mit illegalen Abschüssen? Gibt es die jetzt vermehrt oder weniger?
Wie bereits erwähnt, müssen diese massiv sein. Das wurde auch öffentlich kommuniziert von einem Kärntner Bürgermeister, der wissen will, wie viele Wölfe illegal in Kärnten bereits geschossen wurden. Auch dieser Politiker hat das offen ausgesprochen, dass in Tirol da und dort Wölfe vergraben werden. Es ist klar, dass die illegale Abschussquote extrem hoch sein muss, weil, wie gesagt, die Population der Einzelwölfe, also die einzelnen Individuen, war rückläufig von 2023 auf 2024. Die Rudel sind sehr spärlich. Es verschwinden immer wieder ganze Rudel in Österreich. Die Turnover-Raten sind enorm.
Ja. Was sind Turnover-Raten? Erklärt
mir ganz kurz. Wenn zum Beispiel eine Wölfin vom Vorjahr verschwunden ist, die Tochter das Rudel übernimmt und dann wieder die Tochter von der Tochter das Rudel übernimmt, weil diese wieder verschwindet und so weiter.
Also das ist
ein Prinzip. Selbst wenn ein Rudel da ist, kehrt dort keine Ruhe ein, weil Wölfe aus diesem Rudel spurlos verschwinden.
Gibt es bei euch noch sowas wie Monitoring? Ich meine, ihr seid ja als EU-Staat verpflichtet dazu.
In den Medien wird großartig von der Politik behauptet, es wird jetzt aktives Monitoring betrieben. Es ist bis jetzt nichts passiert. Das heißt, es gibt kein wissenschaftliches Monitoring. Es gibt Wildtierkameras, die teilweise etwas nachweisen. Es gibt aber nur das passive Monitoring bei Rissen in Wirklichkeit, wo dann DNA-Nachweise passieren. Mhm. Aber speziell bei den Rudeln in Kärnten ist noch kein Haplotyp bekannt. Das bedeutet, dass dort keine DNA-Nachweise gesucht wurden, weil man könnte ja zum Beispiel die Wolfslosungen suchen. Das wurde noch nicht gemacht.
Aber ihr seid auch genauso wie wir verpflichtet.
Natürlich.
Und welche Zahlen gehen jetzt an die EU-Kommission? Wir müssen ja alle jetzt Zahlen liefern. Was liefert ihr? Ja. Auf welcher Grundlage?
Das wird schon ausgewertet alles von wissenschaftlicher Seite. Das ist auch der Grund, warum sie den Wolf voll ins Jagdrecht hineinhaben wollen, weil dann ist quasi das Monitoring und die Bekanntgabe der Zahlen nur mehr in Jägerhand.
Okay.
Dann können die behaupten, was sie wollen sozusagen. Ja. Und das ist das nächste Ziel jetzt. Das heißt, die Politik arbeitet darauf hin, dass nur mehr die Jäger das Monitoring betreiben können, nur mehr die dann Wölfe melden dürfen, nur mehr die bekannt geben, wo Losungen, wo Wildkamerasichtungen etc. gemacht wurden und auch die diese Zahlen dann weitergeben dürfen. Das ist derzeit noch nicht der Fall.
Inwieweit sind denn Umweltverbände und Naturschützer überhaupt noch involviert in die ganze Diskussion um Wölfe?
Natürlich, wenn man mit den Personen in diesen Verbänden spricht, die für diese Themen zuständig sind, empfinden die das ganz genauso. Aber die Organisationen selbst haben natürlich einen Überbau, der die Themen vorgibt. Und die haben natürlich noch sehr viele andere Themen als den Wolf. Und ich muss jetzt ganz klar diese Vereine und NGOs auch ein bisschen in Schutz nehmen, weil natürlich die Personen, die das forcieren würden, da auch abhängig sind von diesen Organisationen selbst.
Ja, klar, ja.
Und wenn man sich zum Beispiel einen WWF anschaut, der hat nur 100 andere Themen weltweit und auch in Österreich, die wirklich auch drängen, sage ich mal, speziell wenn es um den Kraftwerksausbau auf Almen etc. geht oder um den Schutz von Naturräumen im Allgemeinen, wie auch der Naturschutzbund. Tierschutz Austria beschäftigt sich auch mit dem Wolf, hat aber natürlich auch andere Themen. Also es ist nicht einfach für diese Verbände. da jetzt die volle Aufmerksamkeit dem Wolf zu schenken, ist für fast keine Organisation möglich.
Okay.
Und es gibt noch immer keinen Verein für den Schutz der Wölfe in Österreich, leider.
Es hat sich noch nichts getan in der Richtung. Wir hatten ja in der letzten Folge mal drüber geredet, aber das ist natürlich auch schwierig. Und das
es
ist
tut sehr, sich sehr, was, ja. Es gibt immer wieder Lippenbekenntnisse, aber der letzte Schritt, der fehlt dann noch, sage ich mal.
Wir müssen natürlich jetzt ganz kurz sagen und auch einordnen, dass all das, was in Österreich passiert, natürlich nicht konform geht mit gültigem EU-Recht. Das heißt, eigentlich ist das alles, was ihr da macht, illegal. Und man könnte das eigentlich oder man sollte das auch mal vor dem EuGH klären. Gibt es da entsprechende Klagen, die schon eingereicht wurden?
Es laufen Klagen auch zum Wolf, aber vor allem um die Abschussverordnungen, die ja einen Einspruch unmöglich machen gegen die Abschussverordnungen. Kann man nicht keinen Einspruch erheben. Das ist am Laufen. Also da gibt's Gerichtsverfahren in der EU, die sich aber schon seit Jahren hinziehen. Und andere Dinge werden immer wieder angestrebt. Aber auch hier ist es klar, so wie es behauptet wird, die NGOs verdienen mit dem Wolf Millionen. Ich habe es ja letztens in einem Video gesagt, bitte zeigt mir diese Millionen. Mhm. Ja, weil diese Gerichtsverfahren kosten natürlich auch Geld. Und diese NGOs überlegen sich sehr genau, wo sie da das Geld ausgeben.
Mhm. Ihr müsst ja jetzt auch die Zahlen nach Brüssel liefern zum Thema Erhaltungszustand. Bei uns wird ja Druck auf die Politik ausgeübt, den günstigen Erhaltungszustand für Deutschland auszurufen. Was wird denn Österreich melden? Wird Österreich den günstigen Erhaltungszustand melden für euer Land oder nicht?
Also gewisse Politiker haben das schon überhaupt vor, weiß ich nicht, wie vielen Jahren gemeint, dass wir den günstigen Erhaltungszustand erreicht haben. Weil es gibt ja genügend Wölfe in Italien, es gibt ja genügend Wölfe in der Slowakei, es gibt genügend Wölfe in Slowenien, es gibt auch genügend Wölfe in Deutschland. Deshalb brauchen wir in Österreich ja keine Wölfe, so der Tenor. Natürlich wird da dieses Urteil wieder mal ignoriert, in dem genau festgelegt ist, günstiger Erhaltungszustand wird auf nationaler und regionaler Ebene definiert. Nach wissenschaftlichem Monitoring festgestellt. Mhm. Von dem allem sind wir meilenweit entfernt, ja. So weit wie Österreich von Australien entfernt ist.
Das scheint mir auch so, ja. Ich bin gespannt, wie das da weitergeht bei euch, ganz ehrlich.
Ja, ich kann da ganz genau sagen, wie es weitergeht. Die Wölfe werden weiterhin abgeknallt werden. Die Bauern glauben, es wird ihnen geholfen. Sie werden aufgeben. Das heißt, die Almwirtschaft wird sterben. Und schuld daran ist nicht der Wolf, sondern schuld daran sind die eigenen Interessensvertreter, die jetzt massiv gegen Herdenschutz vorgehen, die den Herdenschutz beenden wollen in Österreich. Und geht der Herdenschutz gegen die Bauern, das ist ganz klar.
Boah, das sind echt, echt schlimme Aussichten. Ich hoffe, ganz ehrlich, dass es nicht so weit kommt. Aber davor hat ja jeder Einzelne von uns irgendwie noch die Möglichkeit, irgendwie was zu tun. Ich weiß nicht, vielleicht spricht jetzt aus mir auch einfach die Stimme der Verzweiflung, aber was kann jeder Einzelne jetzt noch tun aus deiner Sicht, um da entgegenzuwirken?
Also natürlich kann man die Politik in Österreich, die Landesvertretungen, die Landwirtschaftskammer, aber, und da würde ich speziell die deutschen Zuhörer bitten, die liebäugeln damit, in Österreich Urlaub zu machen, bitte einmal ein nettes E-Mail an den Tourismusverband in Kärnten und Tirol. Weil ich habe mittlerweile auch schon Stimmen aus Deutschland gehört, die tatsächlich nicht nach Österreich kommen, aber nicht wegen dem Wolf, sondern wegen der Hetzerei, die bei uns betrieben wird. In diese wollen sie nicht hineingezogen werden und sie wollen vor allem im Urlaub keine Anti-Wolfs-Plakate in Urlaubsgebieten sehen.
Ja. Die gibt's auch bei euch? Plakate, ja, und Schilder, so Warnschilder.
Ja,
okay, das ist natürlich eine tolle Möglichkeit. Das heißt, jeder Einzelne von uns kann an die Tourismusverwaltungen, sagst du, schreiben. Möglichst an viele, möglichst an alle, die es betrifft, irgendwie ein Formschreiben schicken, indem man seine Empörung darüber äußert und eben halt auch ganz klar in den Raum stellt, dass dies hier nichts mit Wissenschaft und Sachlichkeit und Neutralität zu tun hat, sondern dass dies hier einfach mal lobbygesteuerte Diskussionen sind, dass hier einfach Hass und Hetze ganz gezielt geschürt wird und dass man selber als Urlauber kein Interesse daran hat, so etwas zu unterstützen. Ich kenne Leute, die fahren dieses Jahr nicht nach Österreich, so leid mir das für euch tut. Mehrere sogar haben sich entschieden, da nicht hinzufahren. Sie fahren woanders hin dieses Jahr. Und das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, das zu tun. Aber dann leiden ja auch immer die Menschen vor Ort da. Und das ist nicht ganz so schön. Aber wie gesagt, laut werden, schreiben und immer wieder auf das auf die Ungerechtigkeit hinweisen, das ist, glaube ich, ein guter Weg.
Wie gesagt, die Politiker sind nicht an uns interessiert, sondern an unseren Stimmen. Mhm. Und wenn unsere Stimmen ihnen klar darlegen, wo wir stehen, dann werden sie wahrscheinlich umdenken müssen.
Ich denke auch, das steht der Tropfen hüllt den Stein. Du siehst ja, was man erreichen kann, wenn man ganz gezielt und sachlich eben halt Gegenargumente liefert, so wie wir das jetzt mit dem Zügerbuch getan haben. Gut, da hat jetzt eine einzelne Person, der Angela, richtig viel zu tun gehabt, irgendwie 60 Seiten mit Quellen und Links und so zu versehen. Aber die Arbeit zahlt sich am Ende des Tages aus. An dich die Frage jetzt nochmal. Wie hältst du persönlich das alles noch aus? Dein Frust muss maximal sein. Ist Aufgeben für dich eine Option?
Ich mach's wie die Wölfe, ich habe unheimliche Resilienz.
Oh Gott, das ist toll. Du sagst echt tolle Sachen hier, du machst unglaublich Mut und ja, ich hoffe, dass du das irgendwie aushältst, weil ich merke gerade, dass diese ganzen Sachen, die ich allein in den letzten 2-3 Wochen so hier erlebt habe, gebündelt, muss ich dazu sagen, weil ich viele, viele Gespräche geführt habe, dass die echt an mir nagen, ne?
Ja, darum vielleicht bitte noch kurz vor dem Urlaub ein nettes E-Mail an unsere Tourismusverbände schicken mit einer klaren Darstellung, warum man eventuell nicht nach Österreich kommt und dass daran nicht die Wölfe selbst schon so schuld sind, sondern der Umgang Österreichs mit diesem Thema.
Machst du dieses Jahr in Österreich Urlaub oder fährst du irgendwo anders hin?
Ich mache tatsächlich Urlaub. Ich fahre wieder nach Kärnten und ich fahre wieder nach Tirol und schaue mir die Situation dort vor Ort an.
Ist das denn überhaupt Urlaub? Dann bist du ja doch, sag ich mal, halboffiziell dann da.
Ja, noch werde ich Gott sei Dank nicht von vielen Menschen erkannt. Schauen wir mal, wie es dieses Jahr ist.
Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg weiterhin. Und ich hoffe, dass wir uns hier bald wieder sprechen. Hoffentlich dann mal mit einem kleinen Etappensieg zum Beispiel. Vielleicht passiert ja jetzt demnächst mal was Positives.
Wenn man sich, wie gesagt, unsere Karten ansieht in Österreich, dann, ich möchte es auch in der Folge noch einmal wiederholen, dann sieht man die unheimliche Chance, dass Österreich ein Schmelztiegel der Genetik für Wölfe wird aus dem alpinen italienischen Raum, aus dem dinarischen Raum und natürlich aus eurer Population, aus der Flachlandpopulation. Die treffen sich alle bei uns in Österreich und es besteht die Chance, dass Österreich hier zum Schmelztiegel der Genetik für Wölfe wird. Und ich hoffe, dass Österreich nicht zum Gulli dieser Wölfe wird.
Ja. In diesem Sinne, ich danke dir von Herzen und alles, alles Gute. Und bleib bitte stark, bleib resilient.
Noch geht's.
Okay, vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Ich sag danke, bis zum nächsten Mal.
Das war der Wolfspodcast für heute. Danke fürs Zuhören. Für Fragen oder Anmerkungen schickt uns eine Mail an info@derwolfspodcast.de.